Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Dr. Stefan, Mr. Ralf?
Ja, was dann?
Sortiere hier gerade die Vorschau für den Herbst ein und da sehe ich in der Erwachsenenbelletristik, Mensch, da werden die Preise ja zum Teil schon ordentlich angezogen jetzt. Wie ist denn das im Kinderbuch?
Preise für die Bücher selbst meinst du jetzt? Die
ja.
Verkaufspreise?
Genau.
Tja, hast du da nicht mal was drüber geschrieben im Börsenblatt, Stefan?
Da habe ich drüber geschrieben. Naja, also es ist überall so durch den Papiermangel, da passiert ja was. Das ist ja eine ganze Kette, die da in Bewegung gesetzt worden ist. Zum einen ist tatsächlich in der Pandemiezeit durch fehlende Werbung und Zeitungsanzeigen gibt es weniger Altpapier als Rohstoff. Und die Altpapiersachen, die es gibt, die Mengen und auch die Preise, wenn man mal die Preise sieht, die sind schon seit Anfang 2021 um 70% gestiegen. Jetzt stell dir aber vor, nur die Altpapierpreise um 70% gestiegen. Dann der Nachschub an außereuropäischem Zellstoff braucht man auch dafür. Hat wegen der pandemiebedingten Hafenschließung, habt ihr vielleicht mitgekriegt, Container, die überall feststecken und so weiter, Shanghai und sonst wie, die haben sich innerhalb eines Jahres mehr als vervierfacht. Also das ist schon ziemlich viel. Es gibt ja diese Nachhaltigkeitsbewegung sozusagen, wo in vielen Bereichen Papier verstärkt eingesetzt wird. Du hast Papier statt Plastiktüten, du hast Backpapier statt diesen Bläschen und Blisterfolien und so weiter. Dann online wird wahnsinnig viel, ist versendet worden. Das
Pakete
heißt,
und Pakete, verpackt, Verpackungsmaterial
da ist ganz
angesetzt.
Viel, genau, da fehlt's. Das Takeaway-Food hat zugenommen, das wird in Kartons geliefert, ist genau dasselbe. Und das Fakt ist, dass auch seit Jahren weniger grafisches Papier hergestellt wird. So.
Und dann kommen jetzt wahrscheinlich noch die ganzen Energiekosten dazu, die ja im Laufe dieses Jahres durch den Krieg in der Ukraine auch nochmal enorm zugenommen haben. Und Papierherstellung, egal ob das jetzt Recycling oder frisch ist, braucht wahnsinnig viel Energie.
Und das ist noch nicht alles, die FSC-Papiere. Da kommen Teile eben aus Russland, da ist
jetzt
auch eine
Sperre.
Eben jetzt nicht mehr. Also da fehlt einiges, was an Nachschub kommt. Und was die wenigsten hier überhaupt mitbekommen haben, das ist in Finnland, die finnische Papierarbeitergewerkschaft, die hat von 1. Januar an gestreikt über Monate. Das heißt, da lief nichts. Und Finnland ist für uns ziemlich wichtig, überhaupt der skandinavische Raum, was Papierproduktion betrifft. Also da kam viel zusammen, da gibt es wirklich Papierengpässe. Und dadurch, Papier ist inzwischen so, wird es gehandelt. Früher hat man Mengen ausgehandelt und hat dann Jahreskonditionen gemacht. Heute gibt es Tagespreis, wird wieder an der Börse, da wird nicht verhandelt. Du kannst nehmen als Verleger, du kannst nicht nehmen, kannst Ja sagen oder Nein sagen. Und die sind noch nicht mal böse, wenn du Nein sagst, dann nimmt es halt der Nächste. Also schon heute wird jetzt für 2023, für über ein Jahr, da ist noch gar nicht genau, alles steht fest. Bei manchen ist das Manuskript noch nicht mal da, aber du musst jetzt dich entscheiden, wie viel Papiermengen, welche Auflage du für welches Buch hast. Sonst wird es schwierig, sonst kriegst du kein Papier.
Früher hat man die Auflagen ja noch nach den Vorbestellzahlen angepasst und gesagt, schauen wir mal, wie die Vorbestellungen aussehen. Dann nachher drucken wir vielleicht mehr oder weniger. Aber es ist natürlich nur dann möglich, wenn du auch sehr variabel mit den Papiermengen umgehen kannst oder du das der Druckerei überlässt und die genügend Papier auf Reserve hat oder eben weniger Papier braucht. Aber das ist natürlich heute schwierig und vor allem über so längere Zeiträume hinweg. Ich denke, da spielt bestimmt auch noch eine Rolle, dass du ja jetzt, wenn du das Papier jetzt schon kaufst, in eine gewisse Vorleistung gehen musst, ohne genau zu wissen, ist das ein gutes Geschäft, wenn du jetzt Papier kaufst oder ist der Papierpreis in einem Jahr anders als heute und wenn du Pech hast, ist er dann vielleicht niedriger. Wobei,
also ich glaube, was du jetzt sagen kannst, er wird anders sein, aber er wird nicht niedriger sein. Also ich glaube, die Frage ist eine hypothetische, weil du kannst es nicht leisten, nicht zu liefern. Also das wäre ein Risiko, da glaube ich, das will keiner überhaupt nur denken.
Aber jetzt kommen wir mal auf den Buchpreis. Also dann scheinen ja die Erwachsenenbuchverlage das zumindest mal ein bisschen in ihre Preise mit reinkalkuliert zu haben.
Die Kinderbuchverlage auch, Kinder- und Jugendbuchverlage auch. Also es ist wirklich so, dass du kommst nicht drum rum. Es ist ja nicht nur so, der Ralf Rebscher vom Magellan Verlag hat mal so gesagt, nur weil wir Kinder- und Jugendbuchverlage sind, müssen wir ja nicht weniger zahlen. Wir haben dieselben Kosten wie ein Buch, der für Erwachsene Verlag, der für Erwachsene produziert. Wir haben genau dieselben Preise. Wir haben genau dieselben Lieferbedingungen. Wir haben dieselbe Logistik. Also das ist es nicht. Es ist nur so, von außen ist das ein Kinderbuch, das darf ja nicht so viel kosten, gell? So teuer, die arme Kinder, die können ja nichts lesen. Also das ist, glaube ich, der Anspruch, der von außen häufig kommt. Das macht es, ist ein psychologischer Druck.
Ja, aber das sind ja dann die Eltern, die sagen, ja, was können wir denn mal verschenken beim Kindergeburtstag? Da kaufen wir mal ein Buch, das liest doch so gerne. Dann guckst du halt schon auf den Preis und da ist so diese Preisschwelle wie beim oder bei den Lektüren in der Schule auch immer so diese 10 Euro, diese magische 10-Euro-Grenze, so ein bisschen drumherum geht. Aber wenn dann plötzlich ein Buch statt 18 Euro kostet, dann klingt es ja gleich fast wie 20. Und schon fällt es dann da eher raus und man sagt, so viel dann doch nicht. Ist dann schon eine Situation, wenn man das so anpassen würde, wo dann die Entscheidung der Eltern vielleicht dann doch eher zu anderen tendiert, als zu sagen, ach naja, jetzt gehen wir die Preiserhöhung im Buch halt mit, weil Buch ist ein schönes Geschenk.
Das ist die Frage, glaube ich, die sich jeder Verleger stellt. Wie weit macht die Kundschaft das sozusagen, trägt sie es mit? Mhm. Aber das ist im Lebensmittelhandel genauso. Das ist in Kleidung, in anderen Bereichen ist es ja genauso. Das ist, glaube ich, zurzeit überall dieselbe Frage.
Naja, du
auch durch Gaspreise und Energie, da hast du zwar das mit Papier nicht, aber das ist die Frage, wie weit werden bestimmte Preise erhöht und wie weit geht man mit oder nicht mit?
Ja, das hinkt immer ein bisschen, weil du hast halt durch die Buchpreisbindung da keine Möglichkeiten, wie im Lebensmittel-Einzelhandel durch Sonderaktionen, durch Rabatte, durch Sonderpreise, durch Angebote, zumindest eine gewisse Preisdifferenzierung vorzunehmen. Und wenn du jetzt sparsamer einkaufen willst, dann musst du halt mal eine Stunde lang die Einkaufszettel für nächste Woche studieren und dann kannst du dann die Margarine halt doch 50 Cent billiger kaufen. Das geht beim Buch halt nicht. Beim Buch ist der Preis der Preis.
Der steht fest, der ist hinten aufgedruckt, der gilt. Das ist klar, aber ist es ja auch wert. Ich glaube, das muss man auch dann nochmal vielleicht auch deutlicher sagen. Dem liegt ja eine Kalkulation zugrunde. Mhm. Jetzt ist die interessante Frage, die Kai gestellt hat vorhin, tatsächlich die, warum ist im Kinder- und Jugendbuch es über lange Zeit eigentlich, wenn wir mal vom Format und von der Seitenzahl ausgehen und von der Verarbeitungsform, warum gibt es da so große Unterschiede gegenüber den Erwachsenenverlagen?
Ich habe damals zwei Beispiele, oder ja, die man wunderbar vergleichen kann.
Du hast doch in der letzten Sendung hattest doch die Sonneson gehabt. Das ist doch genau. Ein Buch mit Lesebändchen, mit allem Pipapo, das ist ausgestattet wie ein Erwachsenen.
Das ist ein ganz normales Hardcover, ja. Schutzumschlag, Leinenbindung mit Lesebändchen, 180 Seiten, kostet als Jugendbuch 14 Euro. Und das haben wir im Vergleich.
Und FSC, kann man auch sagen. Und
genau.
FSC, genau.
Hm? Und jetzt haben wir im Vergleich einen Roman aus dem S. Fischer Verlag, Belletristik, von Katharina Polajan, Zukunftsmusik, gleiche
Seitenzahl Umfang, ungefähr.
180 okay. Seiten. Etwas kleineres Format, das ist egal. Aber von der Ausstattung her sogar ohne Lesebändchen. Das kostet schlappe 22 Euro. Macht eine Differenz von 8 Euro für, sagen wir mal, von der Herstellung ein sehr, sehr, sehr vergleichbares Buch. Das eine als Jugendbuch, das eine also als
22 Euro, würde ich sagen, ist auch so durchaus inzwischen ein normaler ein Preis in der Belletristik für,
Dagegen ist 14 Euro fast, wenn man jetzt beim Lebensmittel-Einzelhandel bleibt. Das ist der Wochenschnapper.
Wäre das
14 also, Euro jetzt für 180 Seiten, was sonst immer 22 Euro kostet. Also das ist schon mal nicht nur eine kleine, sondern eine sehr, sehr, sehr große und spürbare Differenz.
Das stimmt. Also hängt das damit zusammen, jetzt müsste man mal überlegen, hängt das damit zusammen, dass es sozusagen für die Zielgruppe Kinder aus psychologischen Gründen eben günstiger gehalten wird?
Ja, ich glaube, da kommt man relativ schnell in so eine übergeordnete Metadiskussion, dass Kinderliteratur, Jugendliteratur ja immer so als Stiefkind der Literatur an sich betrachtet wird und dass man dann vielleicht auch nicht den gleichen Wert dahinter sieht. Also ein Kinderbuch, das schreibt man doch mal so nebenbei. Dann muss man da nicht den gleichen Wert ansetzen wie für einen großartigen Roman. Könnte
mit
sein.
Mit Sicherheit kann es damit zusammenhängen. Sowas sind ja über oft Jahrzehnte gepflegte, in Anführungsstrichen, gepflegte, aber auch Traditionen sozusagen, dass das halt schon Kinderbuch halt schon immer günstiger war.
Ich meine, das Einzige, wo es jetzt nicht ganz vielleicht so auffällt, ist ja beim Bilderbuch. Da sind die Preise ja eh immer durch die doch sehr Vierfarbe, großes Format, da waren die Preise immer schon etwas anders. Die mussten sich ja auch nicht an diesen Geschenkkategorien orientieren, sondern die konnten ja aus dem Buch heraus kalkuliert werden. Waren ja teilweise durch internationale Produktionen ja auch gar nicht so frei definierbar für die Verlage, die mitgedruckt haben. Da gab es ja dann immer auch ein paar Kostenfaktoren, die klar waren.
Sobald du Koproduktionen druckst, wird es ja eigentlich immer, kannst du es günstiger anbieten. Klar. Also weil du auf mehrere Schultern halt bestimmte Preise verteilst. Ja, du musst nur bestimmte Druckplatten vom Text dann aus wechseln. Das geht, aber ich erinnere mich noch hier bei uns Center Kreis, als die Aktion mit Bilderbüchern wächst man besser. Da ist ja gerade die Diskussion gewesen, und so lange ist das nun auch noch nicht her, wo es darum ging, dass im erzählenden Bilderbuch es immer hieß, das ist ja viel zu teuer, warum ist denn das so teuer? Und keiner hat irgendwie überhaupt sehen wollen, oder vielleicht haben es manche auch nicht gewusst, wieso es diese Aktion eben gab, mit Bilderbüchern wächst man besser, von Center Kreis und auch AVJ, die damals mit dabei war, dass man überhaupt mal gesagt hat, warum das so ist, was dahinter steckt, dass nämlich das muss farbecht sein zum Beispiel, es muss speichelfest sein, also Kinder lutschen dann auch mal an der Pappe eben, und dann darf die sich nicht, weder die Farbe darf sich lösen, noch die Ecken dürfen in Bestand Anteile abgehen, dass irgendwas verschluckt wird, dann ist es auch so, dass die ganze Buchbindung, die muss so stabil sein. Ein Kind ist nicht immer ganz so pfleglich oder ist mal in seiner Motorik ein bisschen sehr expressiv, sagen wir mal. Dann darf das auch nicht gleich aus dem Leim gehen. Also muss sehr weitaus besser sozusagen verarbeitet sein, damit es was aushält. Und ein Argument war, entsinne ich mich auch immer, so ein Bilderbuch, das wird 20, 30, 40, 50 Mal gelesen. Nochmal, was beim Erwachsenen-Roman häufig, das wird eben einmal gelesen und dann hat man es gelesen und liest das den ja nicht unbedingt dann noch ein zweites Mal. Gibt es auch, aber beim Bilderbuch ist es ja gang und gäbe, nochmal, das guckt man sich unendlich an. Also es muss auch mehr Durchgänge aushalten und am Ende, es amortisiert sich sozusagen schon beim Leser und bei der Leserin ganz anders. Ne? Aber das alles war damals auch nicht gesehen. Also das war erstmal schwierig, auch den Sprung zu machen, auch damals, dass man mal auf 14 Euro überhaupt kam. Mhm.
Ja, ich glaube, jetzt ist so, diese Grenze sind jetzt schon nach oben verschoben hin zu den 20 Euro.
Ja, gibt's wunderbare, die es eben auch durchaus, das ist alles ist auch wert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diesen Wert deutlich macht. Nur beim Text hast du ja gerade eben durch das Beispiel der beiden Formate gezeigt, scheint das ja nicht zu sein. Da ist keine Illustration, da ist keines. Nee. Im Gegenteil, das Lesebändchen ist noch nicht mal dabei. Also, aber trotzdem ist es bei Erwachsenenverlagen dann durchgängig, es ist ja richtig so, dass es so ist, und ich glaube, es entspricht durchaus auch so einem Preis. Also, aber man traut sich bei Kinderbuchverlagen halt nur sehr beschränkt. Es kann zum einen auch natürlich damit zusammenhängen, man argumentiert gern mit Taschengeld, also wenn es jetzt hier ein Jugendbuch ist, Taschengeld. Und das wird zumindest ja auch immer wieder als auch von Buchhändlern und Buchhändlerinnen herangezogen. Aber vielleicht könnten wir mal in einer der nächsten Kinderbuchpraxis-Sendungen mal eine Buchhändlerin fragen, sozusagen, wie es eigentlich mit dem Selbstkäufer, Selbstkäuferinnen aussieht, mit dem Taschengeld. Ich weiß nicht, ob du gerade gesehen hast, es ist gerade jetzt von deinen österreichischen Freunden kam gerade gestern eine Auswertung, die 10- bis 14-Jährigen, wofür die so ihr Taschengeld ausgeben. Und da waren es knapp 19% der Jungs geben es immerhin für Bücher aus. Und 37 oder 38% der Mädchen geben es für Bücher aus. Aber natürlich waren Klamotten und Getränke und sowas waren natürlich ganz weit oben an der Stelle. Interessanterweise so Zeitschriften wie Bravo oder sowas, da gibt keiner mehr Geld für aus, offenbar.
Die gibt es in der Form ja auch in dem Sinne gar nicht mehr so. Die sind schon durch die digitalen Angebote mehr oder minder abgeschafft. Wenn Kinder und Jugendliche in so eine Fastfood-Kette gehen, da sind sie relativ zügig 10 Euro los für ein Essen. Das fällt ihnen relativ leicht. Im Vergleich dazu ist es im Buchhandel schon schwieriger, mal 12, 14, 16 Euro für so ein Buch hinzulegen. Was dann aber ein Buch als Buch natürlich dann eine etwas längere Halbwertszeit hat als ein Essen. Da gibt es halt auch so eine psychologische Wahrnehmung, was viel ist und was wenig. Und das scheint beim Buch eben anders zu sein als bei anderen Dingen, bei Klamotten, bei Essen, bei was auch immer.
Und ich glaube, man müsste sozusagen gucken, eigentlich das Buch als gesellschaftliches Erlebnis. Also wenn zum Beispiel auch Kinder schon, dann gehen die zu dritt oder viert, gehen die eben zusammen da.
Zum Buchhändler?
Nein, einen Burger essen.
Ach so.
Ja, oder was auch immer. Und dann ist das auch ein Erlebnis für die sozusagen. Interessanterweise kenne ich aber auch Buchhandlungen, wo sich nach der Schule Kinder und Jugendliche treffen. Also das gibt's auch. Aber das erstmal zu schaffen, solche Orte. Es gibt zum Beispiel welche, die warten dann, wenn der Bus eine Stunde sozusagen später erst fährt nach der Schule, die da sich treffen, stöbern, die sogar eine Ecke haben dann. Wenn ein Buchhändler sowas erreicht, in Blieskastel zum Beispiel, gab es so wunderbare Beispiele, wenn ein Buchhändler sowas schafft und sowas erreicht, dass man sich wohlfühlt und sich gerne dort trifft, hat man auch schon ein ganz anderes Standing, das sich auch wieder rumspricht. Also dass es eben schön ist, dass es cool ist, sich auch beim Buchhändler zu treffen, dass man eine Ecke hat, wo man da sein darf.
Ja, da bin ich jetzt leider nicht so mega optimistisch, dass ich denke, das ist das Modell, weil das hängt unglaublich an dem einzelnen Engagement ab und dass man die auch wirklich erreicht. Und man merkt halt, es ist nicht so einfach, Kinder und Jugendliche da wirklich dazu zu bewegen. Ich kenne sie über den Arbeitskreis auch mit den ganzen Leseclubs. Das ist nicht kein Selbstläufer. Also es ist kein Selbstläufer in dem Sinne, dass da auch immer wieder neue nachkommen, sondern das hängt auch immer an denjenigen, die das initiieren und begleiten, um die bei der Stange zu halten. Und also deswegen so viel individuelles Engagement.
Das braucht's.
Aber das kann man ja gar nicht flächendeckend bieten. Und das ist ja nicht auch die grundsätzliche Lösung für die Frage, sollten Kinder- und Jugendbücher nicht teurer werden? Und
nee, sollte man den Wert dieser Bücher nicht? Das stimmt, aber es ist hilfreich für das Standing, sage ich mal, bei der Zielgruppe, wenn es um Selbstkäufe geht. Jetzt ist natürlich auch zu fragen, wie viel sind eigentlich Selbstkäufe, wie viel sind Geschenkkäufe? Das muss man auch sagen, weil es wird ja immer noch gerne verschenkt. Also das Buch ist für Kinder sowieso, aber für Jugendliche auch immer noch, das oder wo auch die Zielgruppe sich wünscht, das gibt es ja auch.
Ich glaube, da müsste man dann wirklich mal, das ist auch ein eigenes Thema, finde ich, nochmal genau in die Untersuchung zu gucken, die ja immer wieder auch erstellt werden. Wo geht das Taschengeld hin? Wofür gibt man das aus? Hat sich das auch über den Lauf der Zeit verändert? Sind jetzt mehr Jugendliche, also diese Diskussion, dass man Jugendliche aktivieren soll, doch selber Bücher zu kaufen, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, immer wieder mit dem Ziel, die zu motivieren, die dahin zu bringen. Vielleicht spielen ja jetzt auch die sozialen Medien da eine tragendere Rolle, dass man auch da viel mehr Impulse kriegt, weil früher das Problem immer war, wie kriegen wir die denn in die Buchhandlung? Da kam ja keiner so ganz freiwillig immer hin, außer bei denjenigen, die da sehr engagiert waren. Aber es war immer diese Schwelle in diese Buchhandlung rein. Das war schwierig. Wenn man das jetzt zum Beispiel über andere Kanäle, über TikTok ist gerade ein großes Thema. Wenn man da so eine Begeisterung für Bücher erzeugt, dann ist der nächste Schritt ja noch zu sehen, okay, jetzt will ich dieses Buch haben. Wo besorge ich mir das dann? Besorge ich mir das über irgendeinen Versandhandel? Besorge ich mir das vor Ort? Aber da mal genauer hinzugucken, aktiviert das die Jugendlichen selber, sich Bücher zu besorgen, wäre mal ganz spannend.
Und bei der Erwachsenenkäuferschaft müsste man tatsächlich dann nochmal gucken. Ich glaube, es unterteilt sich in verschiedene Teile. Es gibt sicher den einen Teil, ich weiß nicht, ob es ein Drittel ist, da spielt der Preis jetzt nicht so groß die Rolle, sondern der Inhalt, und das wird gekauft, das spielt eben keine Rolle. Dann, oder so groß nicht die Rolle. Dann hast du Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch ein Drittel, ich weiß es nicht, müsste man mal gucken. Diejenigen, die nicht Leser sind, die auch sagen, nee, dafür gebe ich auch kein Geld aus, ach, die lesen eh nicht. Also die sind schon verloren sozusagen. Dann spannend wird es in diesem Bereich dazwischen. Mhm. Also die sozusagen, ich glaube, das ist momentan auch, wo vielleicht schon gespart wird und man guckt, manche gucken mit Sorge auf die Energierechnungen, die vielleicht jetzt noch kommen und was eben so passiert noch. Also ich glaube, das wird dann spannend. Mhm. Diese Teil dazwischen, weiß nicht, wie groß der ist. Es mag vielleicht auch von Buchhandlung zu Buchhandlung unterschiedlich sein, aber wie die sich wohl positionieren oder entscheiden, dass die sagen, ach ja, komm, aber das Buch muss sein oder ach nee, jetzt warte ich mal bis Weihnachten, bis ich wieder für die Kinder.
Also
das weiß ich auch nicht.
Das, was bei den Wahlen typischerweise der Wechselwähler ist oder der Nichtwähler. Eigentlich derjenige, der sich so auch ein Leben ohne Buch vorstellen kann und von Fall zu Fall entscheidet, wie lange diese Phase ohne Buch ist. Das wird sich bestimmt jetzt durch die Diskussionen oder die anhaltende Krise nochmal verschärfen, dass man überlegt, an welcher Stelle spare ich und
vielleicht aber auch
am Buch.
Vielleicht aber auch diejenigen, die durchaus den Sinn sehen und es wollen, aber mit Blick auf das
nicht
Budget,
können.
Was zur Verfügung steht, nicht können, das wird es auch sicher geben. Also interessanterweise gibt es ja solche Bemühungen in Frankreich und auch in Italien, diese Kulturgutscheine. Mhm. Die haben in Italien ganz geholfen. Da kriegt also ich weiß es gar nicht, teilweise waren das die 18-Jährigen zum Beispiel, die bewusst für Kultur einen Wert von, jetzt weiß ich nicht, ob es 100 Euro waren, müsste ich nochmal gucken, bekommen haben über das Kulturministerium, also staatlich sozusagen organisiert. Und da ist erstaunlich viel in den Buchhandel geflossen. Mhm. Also solche, waren das jetzt pandemische Fördermöglichkeiten, auch nicht verkehrt. Ne? Aber auf der anderen Seite muss es sich auch selbst regulieren und es kann nicht immer nur sozusagen von staatlich alimentierte. Also das wird wahrscheinlich, je nachdem wie auch die jetzt in diesem Jahr noch Energiepreise und so weiter steigen wird, das wird ein ganz schöner Balanceakt werden.
Ja, es ist auf der einen Seite diese Kostensituation in den Verlagen, die schwer zu kalkulieren ist und schwer vorherzusagen ist. Und auf der anderen Seite die Situation der Käuferinnen, der Käufer, wo wir auch nochmal genauer hingucken müssen. Also auf der einen Seite diese Selbstkäufer, haben wir ja schon gesagt. Wie verhalten die sich? Ist da so diese 10-Euro-Grenze, ist das da besonders wichtig? Aber die
genauso oder hat wichtig, die sich nach oben verschoben? Vielleicht ist sie bei 11, bei 12, ich weiß es auch nicht. Interessant wäre auch mal die Taschengeldsituation. Weiß ich gar nicht mehr, wann die letzte Erhebung ist, was so üblich inzwischen ist an Taschengeld.
Relativ regelmäßig gemacht, aber trotzdem ist die Frage, wofür gibt man das aus?
Genau. Ja, auch das,
Geld zu haben ist das eine, für Bücher auszugeben ja schon das nächste.
Ja.
Und dann müsste man auch nochmal genauer angucken, die Eltern oder auch die Großeltern, die Geschenkbücher kaufen, die für ihre Kinder Bücher kaufen. Wie ist denn da so diese Preissensibilität? Guckt man da auch genauer hin oder kommt es da nicht so drauf an? Wie teuer dürfen Geschenke sein? Also da, glaube ich, gibt es noch mal ganz viel, wo man noch reingucken kann und vielleicht auch für den einen oder anderen Verlag was Interessantes dabei ist, was die Preisgestaltung zukünftig angeht.
So, das war jetzt eine ganz schön hitzige Geschichte. Sag mal, ich glaube jetzt, hätte mir uns so ein bisschen zur Kühlung, weißt du, für die Kehle, dass das so wieder ein bisschen geölt wird, die Kehle. Hätte mir uns auch einen kleinen Schluck.
Ja, du hast so im Kühlschrank was, ich hab gesehen, da liegt eine Flasche, also nicht nur eine, da liegen ein paar Flaschen drin, aber die haben überhaupt kein Etikett. Also es sieht aus wie eine Weinflasche, aber
ach so,
keine Ahnung, was das ist.
Ja, ob es siehst, das Sylvie Fahrer. Das ist im Elsass, als ich im Elsass gewesen bin, habe ich da 3 Kisten mitgenommen, aber es wird klar, war selber, die haben kein Papier. Momentan, auch für die Papieretiketten braucht es Papier und die hat gesagt, beim besten Willen, es ist alles abgefüllt, aber leider Papier, die warten auf das Papier für die Etiketten. Das ist noch nicht da. Also es ist ein Pinot Noir ist da drin, aber
das ist jetzt B-Ware, weil du gar nicht weißt, was drin ist.
Also ja, ich weiß, ich habe gesagt,
sozusagen Je ne Sepas heißt
das. Also, naja, das ist die andere. Das Kiste mit Je ne Sepas, das ist etikettiert.
Aber ach, das ist ja lustig, das heißt so.
Ja, aber für den Pinot Noir sagt er, Je ne Sepas, das ist die Antwort, was wollen wir dann trinken? Ne? Sagt man im Elsass, was wollen wir dann trinken? Und da hat die ein Cuvée kreiert, diese Winzerin. Drin, der heißt Je ne sais pas. Das ist die Antwort. Gell?
Also meine Antwort ist immer ein Riesling.
Ja, aber
Riesling. So unterscheidet sich's.
So unterscheidet sich. Also nicht lange
geschwätzt.
Kai, mal 3 Gläser.
Und wenn wir ausgetrunken haben und ihr habt noch eine Frage oder eine Anregung, dann schickt uns einfach eine Mail an kinderbuchpraxis@mvb-online.de oder an den Instagram-Account kinderbuchpraxis.